Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder einmal darf hier bei euch sein. Unser heutiger Predigttext steht im Petrusbrief, im Kapitel 2, in den Versen 2 bis 12. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Gemäß den Angaben im ersten Petrusbrief richten sich die Petrusbriefe nicht an eine spezielle einzelne Gemeinde, sondern sind eine Art Rundschreiben an die damaligen Christengemeinden in der westlichen Türkei, die durch die Missionsarbeit von Paulus und seinen Mitarbeitern entstanden sind. Wir lesen im ersten Petrusbrief am Anfang: ab Petrus Apostel Christ, Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß, schreibt Petrus hier. Allgemein wurden die neutestamentlichen Briefe zwar teilweise an einzelne Gemeinden gerichtet, sie wurden aber meistens an verschiedenen Orten, und Gemeinden weitergeleitet und so quasi als Rundschreiben genutzt. Das Datum, hier sehen wir die damaligen Gemeinden oder die Regionen, die da erwähnt sind. Das Datum der Niederschrift des ersten Petrusbriefes ist nicht genau bekannt. Es wird jedoch angenommen, dass Petrus diesen Brief etwa ums Jahr 64 bis 64 verfasste, also noch vor der Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Der Schreiber dieser Briefe ist aus meiner Sicht eine sehr interessante biblische Persönlichkeit, nämlich Petrus. Als er diesen Brief schrieb, wusste er nicht, dass er einen Teil der Bibel schrieb. Er wusste auch nicht, dass 2000 Jahre später wir über seinen Brief hier diskutieren. Im Lukas-Evangelium wird uns in Kapitel 5 die Berufung des Fischers Simon Petrus durch Jesus berichtet. Jesus begegnet Petrus und seinen Fischerkollegen am See Genezareth. Jesus ersucht Petrus zuerst, ob er mit ihm in seinem Boot etwas vom Ufer wegfahren könne, damit er vom Wasser aus zu den vielen Menschen reden konnte. Petrus willigte ein, ruderte mit seinem Fischerboot etwas vom Ufer weg, saß dort auf seinem Bänkli und hinter ihm sprach Jesus zu den Leuten hier von ihm. Und er konnte, ja, hatte da einen sehr ausgewählten Sitz zum Zuhören. Also Petrus bekam direkt mit, was Jesus da den Leuten erzählte. Anschließend wird der Profifischer Petrus vom Laienwanderprediger Jesus aufgefordert, mit seinem Boot am helllichten Tag auf den See hinauszufahren und seine Netze für den Fischfang auszuwerfen. Der Fischer Petrus erwidert Jesus zwar, dass er und seine Kollegen die ganze Nacht über auf dem See waren, aber nichts gefangen hätten. Und dann ergänzt Petrus in Lukas 5, Vers 5 etwas ganz Interessantes und sagt: aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Also wieder alle berufliche Vernunft, sagt er, weil der das sagt, will ich es tun. Petrus beherzigt die Aufforderung von Jesus, eben zwar nicht, weil er davon überzeugt war, dass sie richtig ist, sondern aus Respekt und Vertrauen zu diesem Jesus. Er fing eine große Menge Fische, die sich mit zwei vollen Booten ans Ufer brachten, er und seine Kollegen. Diese Tagesfischfangbegegnung mit Jesus war für Petrus derart einschneidend, dass er sich vor Jesus auf den Boden warf und ihn bat, von ihm wegzugehen, denn er sei ein sündiger Mensch. Das hatte Petrus erkannt aufgrund von dem, was er gehört hatte. Und diesem erschrockenen Petrus sagte Jesus gemäß Lukas 5, Vers 10, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Diese Begebenheit erlebten auch die Fischerbrüder Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, direkt am Ufer. Auch live hatten die das mitbekommen und führte auch sie zur neuen Aufgabe als Jünger Jesu. In den Evangelien begegnet uns der junge Petrus, also der Schreiber der Petrusbriefe, als temperamentvoller Draufgänger. Ein Merkmal von ihm war, dass er redete, bevor er dachte. Gibt es auch heute noch. Und trotzdem war er bestrebt, seinem Herrn Jesus treu zu dienen. Und ich bin überzeugt, dass Petrus es auch ehrlich und ernst meinte, als er in der Nacht der Verhaftung von Jesus diesem Jesus versprach, treu bei ihm zu bleiben, sogar bis zum Tod. Petrus meinte dies ernst. Und dies, obwohl ihm Jesus dann antworten musste, dass er ihn in dieser Nacht dreimal verraten werde. Petrus hatte sich selbst völlig falsch eingeschätzt. Und er hatte den Ernst der Situation, wie übrigens auch die anderen Jünger, überhaupt nicht erkannt. Trotz seinem katastrophalen, feigen Verrat und Versagen kündigte Jesus Petrus seinen Job als Jünger nicht, sondern ließ ihn seine Lehre daraus ziehen und machte aus ihm am Pfingsten durch den Heiligen Geist einen unerschrockenen Prediger und Zeugen des Evangeliums von Jesus Christus. Ja, Jesus brauchte für seine damaligen Personalrekrutierungen keine Headhunter-Firma. Er berief gewöhnliche Menschen mit Schwächen und Fehlern, also wie dich und mich. Und Jesus befähigte diese gewöhnlichen Menschen durch den Heiligen Geist zum Dienst als Apostel und Gründer der neutestamentlichen Gemeinde. Gott hatte für diese wichtige Aufgabe des Baus der neutestamentlichen Gemeinde auch seine eigenen Profis, die Engel, beauftragen können. Er hatte viel weniger Ärger gehabt. Aber er tat es mit uns Menschen. Und trotzdem eben wählte Jesus bewusst Menschen für den Bau seiner Gemeinde. Menschen wie dich und mich. Also dieser von Jesus berufene und befähigte Petrus schreibt hier in unserem Predigttext als gereifter Mann an die Christen in der jungen Gemeinden und erteilt ihnen Lehre und Ratschläge. Wir lesen im Vers 2, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachset, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Petrus fordert hier die Christen auf, das Wort Gottes begierig aufzunehmen, wie ein neugeborenes Kind seine Muttermilch bei seiner Mutter sucht und trinkt, damit es sich entwickeln und wachsen kann. Petrus schreibt, dass diese Wort Gottes Muttermilch für das Wachstum als Christ wichtig sei. Und bedenken wir, dass diese Christen damals, an die sich Petrus hier wendet, nur das Alte Testament schriftlich zugänglich war und die direkte Verkündigung durch Apostel und Älteste und Prediger. Damit zeigt Petrus aber auch, dass wir als Christen nicht im Baby-Christentum-Stadium bleiben sollen, sondern uns mit Hilfe des Heiligen Geistes im Wachstum, in der Erkenntnis und Gehorsam im Wort Gottes und im praktischen Christsein wachsen und entwickeln sollen. Petrus verweist die Leser seines Rundbriefes auch auf ihre bereits gemachten Erfahrungen mit dieser Wort Gottes Muttermilch. Dadurch hatten sie ja erlebt, wie gütig Gott zu ihnen ist. Wir lesen dann im Vers 4, kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Zu ihm bezieht sich hier auf der Herr in Vers 3, also auf Jesus Christus. Und die Bezeichnung jener lebendige Stein bezieht sich auf Jesaja 28, 16, wie wir schon gehört haben, wo Jesaja weissagt: Darum so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht, sagt Jesaja dort etwa 600-700 Jahre vor Christi Geburt. Im Alten Testament finden wir auch im Psalm 118, im Vers 22, eine Aussage über diesen Stein. Dort steht: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und im Matthäusevangelium, im Markusevangelium und auch im Lukasevangelium verweist Jesus selber seine Zuhörer auf diese Aussage in Jesaja 28, 16. In Apostelgeschichte 4, Vers 11 steht Petrus vor dem Hohen Rat und den führenden Juden in Jerusalem und muss sich im Zusammenhang mit der Heilung des Gelähmten rechtfertigen. Die wollten nicht wahrhaben, dass dieser Gelähmte, den sie Zeit seines Lebens nun als lahmen Mann gesehen hatten, plötzlich laufen kann. Und er sagt ihnen noch: Ja, Christus, Jesus Christus hat mich gesund gemacht. Und Petrus sagt den Anklägern dort in Apostelgeschichte 4, Vers 11: Jesus Christus ist der Stein, den ihr, seine Ankläger, die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Das muss ziemlich gekratzt haben in den Ohren seiner Ankläger. Und in Epheser 2, 20 verweist auch Paulus ebenfalls auf diesen Eckstein, der das Fundament der neutestamentlichen Gemeinde ist. Dort lesen wir: Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Was ist ein Eckstein zur Zeit Jesu? In der Bibel wird darunter der Grundstein eines Gebäudes verstanden, der Bezugspunkt für die Vermessung und Ausrichtung des Baus. In diesem Sinn wird Jesus als Eckstein für die neutestamentliche Gemeinde bezeichnet. Er ist das Fundament, die Bezugsgröße, die Richtschnur für das neutestamentliche Gemeindegebäude. Heute werden Grundsteine beim Baubeginn in einer Zeremonie verlegt. Meist mit Urkunden und Gegenständen werden die dort einbetoniert. Und dann vergisst man sie, sie kommen dann wieder hervor, wenn man das Gebäude abbricht. Der Begriff Eckstein dient aber auch als architektonische Bezeichnung heute für Steine, die an der Gebäudeecke in geometrischen Mustern eingebaut werden. In Vers 5 und 6 fordert Petrus dann seine Christen auf, sich selbst als Baustein von Gott in seinem Haus einbauen zu lassen und darin mit ihrem Leben einen Priesterdienst zu versehen und von Gott durch den Heiligen Geist gewirkte Opfer darzubringen. Wir lesen dort: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Petrus fordert also hier seine Christen damals, aber auch uns heute auf, sich selbst als Baustein in den Bau der neutestamentlichen Gemeinde einbauen zu lassen. Und dabei bestimmt der Baumeister, wo welcher Stein eingebaut wird. Es gibt kein Wunschkonzert der Bausteine. Diese können nicht wünschen, wo sie eingebaut werden, im Dachstock auf der Südseite oder auf der Nordseite oder wo auch immer. Wenn wir auf einer Baustelle zusehen, wie die Mauern hochgezogen werden, stellen wir auch fest, dass die Maurer Ziegelsteine nach Bedarf zurechtschneiden, wenn sie diese an einer bestimmten Stelle einpassen müssen. Für diese Übung brauchen die Maurer dann ein Werkzeug, den Maurerhammer. Und dann schlagen sie, ohne den Stein zu fragen, irgendwo eine Ecke oder ein Stück ab, damit er schön genau einpasst, am Rand, in den Ecken und so weiter. Und das macht Gott auch an seinem Bau der Gemeinde. Mit uns. Wir riskieren also, wenn wir uns als Baustein in den Gemeindebau von Jesus Christus einbauen lassen, dass Jesus Christus auch so etwas in die Hand nimmt und uns dann irgendwo eine Ecke wegschlägt, damit wir in seine Gemeinde hineinpassen. Und es ist interessant, Gott hat eine ganze Auswahl an solchen Werkzeugen. Und sehr häufig sind diese Werkzeuge Gemeindeglieder in unserer Gemeinde. Also Gott braucht andere Gemeindeglieder, um unsere Ecken und Hörner und Zacken ein bisschen abzurunden, damit wir besser aufeinander passen. Das ist für den Stein nicht so angenehm, aber für den Bau ist es notwendig. Also eben auch die Bauleute nehmen eine Spitzhacke, schlagen den Ziegelstein ab, entsprechend zurecht. Und eben oft sind bei Gott diese Spitzhacken Christen in der eigenen oder in einer anderen Gemeinde, damit der Bau als Gemeinde eben seine Funktion erfüllen kann. Das mag zwar vielleicht zuerst unangenehm sein, dient aber uns selbst und der Gemeinde zum Guten. Und auch hier zitiert Petrus wieder die Aussage vom Fundament des Ecksteins auf dem Zionsberg, den Gott selbst ausgewählt hat, nämlich Jesus Christus. Petrus verweist auch darauf, dass wer diesem Eckstein Jesus Christus vertraut und glaubt, vor dem Verderben bewahrt bleibt. In den Versen 7 und 8 sagt Petrus in seinem Brief, dass dieser wertvolle Eckstein buchstäblich für uns Menschen auch ein Schicksalsstein wird, je nachdem, wie wir persönlich zu diesem Jesus Christus stehen. Wir lesen dort, euch aber, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen. Ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Hier wird auch klar, dass wir Menschen diesem Eckstein Jesus Christus nicht einfach durch Ignorieren ausweichen können. Dieser Eckstein Jesus Christus ist buchstäblich ein Stein des Anstoßes, wie er in der Bibel mehrfach genannt wird. Je nachdem, ob wir dem Evangelium von Jesus Christus glauben und ihn als unseren Herrn und Erlöser angenommen oder abgelehnt haben, erweist sich dieser Stein als segensreich oder als zerstörerisch in unserem jetzigen Leben und für die Ewigkeit. An Jesus Christus entscheidet sich für uns selbst unser Aufenthaltsort für die Ewigkeit. Entweder in der Herrlichkeit Gottes, bei Jesus Christus, oder ewig getrennt von Gott und Jesus in der Verdammnis der Hölle, wie es die Bibel benennt. Nun die Frage, wie entscheiden wir uns persönlich in der Frage des Ecksteins Jesus Christus? In den Versen 9 und 10 erwähnt Petrus die Stellung der neutestamentlichen Gemeinde aus Juden und Christen als Mitglieder des von Gott erwählten Volkes. Wir lesen dort, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Petrus nennt hier die an Jesus Christus gläubigen Juden und Heiden als Mitglieder von Gottes erwähltem Volk, das Gott gehört. Dieses Volk Gottes hat die Aufgabe, Gottes Taten zu verkünden und die Rettung aus Finsternis und Verlorenheit durch Jesus Christus für alle Menschen sichtbar zu machen. Petrus erwähnt auch, dass diese Mitglieder des Volkes Gottes vorher, also vor ihrer Bekehrung zu Jesus Christus, nicht zu Gottes Volk gehört haben. Nur dank Gottes Erbarmen und Vergebung durch Jesus Christus wurden sie Teil des Volkes Gottes. In den Versen 11 und 12 zeigt Petrus dann die Konsequenzen auf, die durch Jesus Christus erlöste Menschen haben. Sie sollen durch ihren Glauben ihr Leben nach Jesus Christus neu ausrichten und ordnen, damit andere Menschen in ihrem Leben erkennen können, dass sie Nachfolger Jesu Christi sind. Wir lesen dort: Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Petrus fordert die Christen und damit auch uns hier und heute auf, sich bewusst zu sein, dass ihr Leben, unser Leben auf dieser Welt zeitlich beschränkt ist und sie und wir deshalb ein vorbildliches Leben zur Ehre Gottes führen sollen. Darum sollen sie den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur mit Gottes Hilfe nicht nachgeben. Die Christen, sagt Petrus hier, sollen auf Verleumdungen nicht reagieren, sondern einfach mit Gottes Hilfe ihr Zeugnis wahr leben, auch wenn andere Menschen Lügen über sie verbreiten. Dies hat auch schon Jesus in der Bergpredigt in den Seligpreisungen erwähnt. Dort lesen wir in Matthäus 5, 11 und 12: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt, und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Also diese Situation ist nichts Neues. Aus meiner Sicht macht Petrus hier wichtige Hinweise für uns Christen, damals wie heute. Wir leben als Christen und Mitglieder von Gottes Volk nur als Gäste und Fremdlinge auf dieser gefallenen Welt, inmitten von Menschen, die Gottes Errettung durch Jesus Christus, ich klammere, noch nicht erlebt haben. Gott hat also seine Christen nicht einfach von der Welt weggenommen, in ein steriles, frommes Chambre separé, in ein Glashaus, nein, er lässt uns Christen unser Leben im Sündenpfuhl der von Satan beherrschten Welt und Menschheit verbringen. Warum das? Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, schreibt Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, dass er die Christen auffordern solle, für ihre Obrigkeit zu beten, weil Gott dies so will und Gott wolle, dass alle Menschen unabhängig von Nationalität und sozialem Status gerettet werden. Wir lesen dort diese Aufforderung. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ich möchte bei diesem Text auf zwei Dinge noch hinweisen. Er ist im Imperativ geschrieben, in Befehlsform. Paulus sagt dort nicht, wenn es euch mal langweilig ist und ihr nicht wisst, was tun, könntet ihr ja noch beten, oder? Und er sagt denen damals, sollt für die Regierenden beten. Das waren keine gewählten Regierenden. Das waren durchs Band weg Diktatoren, auch in Israel. Und da also von Demokratie Fremdwort. Und trotzdem sagt er hier, betet für die. Und das sollte uns Christen, die wir privilegiert sind in Sachen Freiheit, doch eigentlich aufzeigen, dass wir da auch gefordert sind. Und eben aus diesem Grund, weil das Gottes Absicht ist, lässt Gott seine Christen in dieser gefallenen Welt und stellt sie nicht ins klimatisierte und sterile Glashaus. Diese Christen sollen in der Welt als Zeugnis der Liebe von Jesus andere Menschen zu Jesus führen. Gottes Absicht mit uns Christen ist also, dass wir unser Leben auf das Evangelium von Jesus Christus mit unserem Leben auf das Evangelium von Jesus Christus hinweisen. Unser Leben ist quasi ein Liebesbrief von Jesus an Mitmenschen, worin sie lesen können, dass Gott auch sie liebt. Nun, wir sind in unserem Leben so oder so immer ein offener Brief. Die Frage ist einfach, was lesen unsere Mitmenschen darin? Petrus schreibt seinen Brief nicht an vollkommene, fehlerfreie, perfekte Vollprofi-Christen, sondern an Menschen mitten im Leben, inmitten einer heidnischen, zwar religiösen, aber gottlosen Welt und Menschheit. Ähnlich wie wir heute hier, auch bei uns, in einer eher nachchristlichen, zwar religiösen, aber gottlosen Gesellschaft leben. Der Auftrag an die Christen damals und heute ist gleich. Die Ausrüstung und Sachlage ist ebenfalls gleich, wenn auch unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Gott gab den damaligen Christen Hilfe und Geleit, wie es Jesus im Missionsbefehl versprochen hatte. Mir ist gegeben alle Gewalt und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, und mitten in diesem Sandwich ist dann der Missionsauftrag. Der Apostel Paulus hat den damaligen Christen im Ephesus, im Epheserbrief Kapitel 6, eine Art Situationsanalyse und Empfehlung für ihre Aufgabe zu ihrer Zeit gemacht. Und es ist interessant, welche Problemstellungen Paulus in seiner Situationsanalyse als von zentraler Wichtigkeit bezeichnet und welche Konsequenzen er darauf für die Christen aufzeigt. Wir lesen dort in Epheser 6, Vers 10 und folgende. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb ergreift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Paulus nimmt da das Bild eines römischen Soldaten samt seiner Ausrüstung, um den Christen aufzuzeigen, was notwendig ist, um in ihrer Aufgabe zu bestehen. Und er sagt klar, wer der Gegner ist. Nicht irgendjemand, sondern der Gegner, dem Gott immer wieder Schwierigkeiten macht und der alles Interesse hat, die neutestamentliche Gemeinde zu zerstören. Und deshalb ist der Arbeitsplatz Satans ist nicht die Welt. Die hat er automatisiert, die läuft automatisch. Der Arbeitsplatz Satans ist die Gemeinde. Dort macht er Überstunden, gibt die Ferien dran, um dieses Werk des Heiligen Geistes zu zerstören. Und deshalb zeigt Paulus eben hier auf, gegen wen es gilt anzutreten. Aber der Sieger ist auf unserer Seite, das wollen wir klar sagen. Derjenige, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bedenken wir, dass auch die damaligen Christen, die Petrus in den Gemeinden anschreibt, da auch mit Verfolgung konfrontiert waren. Das wusste auch Petrus aus eigener Erfahrung. Trotzdem fehlt dieser Punkt hier in der Analyse von Paulus, weil er andere Probleme und Gefahren als wichtiger einstufte. Und bezogen auf unsere heutige Situation, auch die Klimakatastrophe fehlt in der Analyse von Paulus. Warum wohl? Wir sind heute, verglichen mit den Empfängern des Petrusbriefes, privilegiert. Wir haben heute das Alte Testament und auch das Neue Testament vor unserer Nase, welches über Jesus und den neuen Bund Gottes mit uns Menschen berichtet. Es bezeugt, dass Jesus unsere Schuld gesühnt und uns damit mit Gott versöhnt hat. Der Blankoscheck der Vergebung durch Jesus liegt seit Golgatha für jeden Menschen bereit. Aber er wird nur für diejenigen wirksam, die ihn dankbar im Glauben ergreifen und einlösen. Jesus und Gott zwingen niemanden, die Vergebung in Jesus anzunehmen. Damals nicht und auch heute nicht. Auch mich nicht und dich nicht. Es ist freiwillig. Gott ist ein Gott der Freiwilligkeit, aber in seinem Wort zeigt er auf, welche Konsequenzen unsere Entscheidungen haben. Darum, es wird in der Ewigkeit der Herrlichkeit Gottes und in der ewigen Trennung von Gott, in der Verdammnis, nur Menschen geben, die diesen Ort für die Ewigkeit mit ihrem eigenen Entscheid gegenüber Jesus Christus selber gewählt haben. Und wichtig, es gibt bei dieser Frage keine Neutralität, nur entweder oder, unabhängig davon, ob wir in unserem Leben Gott und sein Wort wahrhaben wollten oder nicht. Das ist hier und heute eine Glaubensfrage. Entweder wir glauben und vertrauen den Aussagen des Wortes Gottes oder wir tun das aus irgendeinem Grund nicht. Aber bloß in 50 bis 100 Jährchen ist für jeden von uns diese Frage eine Wissensfrage, dann wissen wir, ob die Bibel recht hatte oder nicht. Und nun die Frage, wie hast du in deinem persönlichen Leben diese Frage betreffend Jesus Christus bisher beantwortet, respektive falls du dir noch keine Gedanken darüber gemacht hast, wie entscheidest du dich? Es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Ich schließe mit einem Liedtext eines bekannten Liedermachers, Manfred Siebald. Manfred Siebald ist ein bekannter Liedermacher und er hat ganz interessante Lieder geschrieben. Dieses Lied hier hat mich immer sehr beeindruckt mit dem Text. Er schreibt da im Refrain: Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir, voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Da werden wir manche finden, die wären nicht mehr zu retten und stürben in ihren Sünden, wenn wir zu richten hätten. Doch Gott wird auf jene sehen, die seine Vergebung wollten Und mancher wird zu ihm gehen, auch wenn ihm die Menschen grollten. Und manche, die ihm immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Denn Gott wird nach jenen schauen, die sich ganz auf ihn verließen. Doch denen, die sich vertrauen, wird er dann die Tür verschließen. Dann werden wir plötzlich schweigen und nicht mehr nach anderen fragen. Auf uns wird dann Jesus zeigen und uns selbst das Urteil sagen. Auf einmal wird klein und nichtig, wie gut wir uns selber fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer ihn hier verstoßen hat, wer angenommen. Amen.